Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur 8/9 Special Episode Angst, der Podcast. Wir haben jetzt hier eine Zweier-Doppelfolge bevorstehen, die wir nutzen können, um einige gemeinsame Themen irgendwie aufzuarbeiten und über ein paar Sachen zu sprechen, die uns bewegen. Und dann geht's in der 10. Episode wieder mit dem nächsten Gast weiter. Und ja, George, freut mich. Du bist einer der Menschen, mit denen ich in den letzten Wochen auf jeden Fall mich am meisten unterhalten habe. Hier vor der Kamera, wie auch privat. Und ich muss wirklich sagen, es entsteht langsam so ein Drive. Ich glaube, der Podcast, der fliegt bis jetzt noch so mehr oder weniger etwas unterm Radar. Ich finde, so ist das Ganze aber auch gesund, weil wir unseren Fokus nicht von vornherein drauf gelegt haben, immer irgendwie das größte Setting aufzufahren, was jetzt die Konstellation und so angeht, um irgendwie reichweitenmäßig am klugsten zu acten, sondern einfach erstmal einen Flow zu entwickeln zwischen uns beiden und hier überhaupt erstmal reinzukommen, sage ich mal, und das auch beizubehalten und das einfach als Routine einzuführen, dass wir uns wirklich einmal die Woche hinsetzen und diesen Talk miteinander machen. So, jetzt irgendwann, wenn daraus eine Routine geworden ist, und ich würde sagen, jetzt nach 8-9 Episoden kann man von einer Routine sprechen, beginnt bei mir natürlich wieder dieser Kreativkopf, der mich nicht in Ruhe lässt. Und jetzt sehe ich so, was dieses Ding hier für nächste Steps bräuchte, um dem Podcast-Ding dann auch wirklich gerecht zu werden und eventuell auch langfristig dafür zu sorgen, dass wir mit zu den Größten gehören könnten. Mir ist völlig klar, dass wir da noch gar nicht mitspielen, dass wir, wie gesagt, jetzt unser Ding mehr oder weniger bis jetzt noch für uns machen. Aber ich habe halt Moves im Kopf. Und als allererstes bin ich davon überzeugt, dass der Angst-Podcast ein Ankh-Setting braucht. Weißt du, was ich meine?
Inwieweit? Was meinst du damit?
Ich sehe uns beide in einem Ankh-mäßigen Wohnzimmer.
Dieses so ein Men's Room-mäßig, sowas in der Art, so mit Zigarre und ich weiß nicht genau den Film, den du
siehst. Verstehst du? Weil wenn wir über Optik reden, wenn wir über den Titel des Podcasts reden, finde ich, das ist halt auch von der Optik her so ein Dings, ne? Das muss so irgendwie den Vibe catchen. Mhm. Ich finde, damit würden wir der Sache auf jeden Fall gut tun, finde ich. Ich finde, dass die Marke dadurch, sage ich mal, deutlicher wird. Und natürlich müssen wir. Ich bin da noch ein bisschen, also du bist da schamloser als ich. Ich bin ein bisschen schwieriger. Deswegen, wir haben jetzt schon oft darüber gesprochen, halt wirklich unser Netzwerk nutzen und die interessantesten Gäste, die wir ranholen können, hier in den Podcast holen. So, ne? Und ich sage immer, hey, wir sind noch ein bisschen so im Aufbau, lass warten und so, bis wir wirklich big geworden sind, dass wir die bigen Leute holen. Aber das ist Schwachsinn, wie du schon sagst. Ein bisschen Setting und wirklich alle Leute, die man holen kann, die mit ihrer Reichweite den Podcast, sage ich mal, auch ein bisschen beflügeln, jetzt wirklich reinholen. Dadurch die Dynamik auf unsere Gespräche lenken und dann eventuell durch den Wachstum auch dahin kommen, dass es langfristig auch.
Das ist Berlin.
Okay. Okay. Dass es langfristig überhaupt nicht abhängig davon ist, wer hier zu Gast ist oder nicht, sondern dass die Leute einschalten, um unsere Gespräche mitzubekommen. Hier, jetzt habe ich euch sogar ein bisschen heute mit hinter die Kulissen mitgenommen. Das sind so Talks, die eigentlich laufen, wenn die Kamera aus ist. Wir führen die vor der Kamera. Aber das sehe ich so ein bisschen für die Zukunft des Podcasts.
Ja, ey. Ich glaube, dass wir beide einfach auch da drinnen sehr, sehr schwierig manchmal sein können, dass wir versuchen wollen, immer so alleine alles zu machen. Und deswegen, wie du auch gerade gesagt hast, so, du bist da vielleicht noch einen Tick schlimmer noch als ich, weil du noch mehr in der Industrie so gefangen bist, bisschen, und zu sagen, ja, wir sind noch nicht in der Größenordnung. Aber ich glaube, die Größenordnung kommt einfach von alleine. Das ist, ich glaube, die Themen, die wir hier besprechen, das wird ja immer mehr. Und wir müssen auch bestimmte Leute holen. Ich glaube, wir machen das schon ganz richtig so, dass wir uns nicht so hinsetzen und sagen, wir holen nur die Streams uns besorgen. Mhm. Weil jetzt war Ali Boumaier hier, das ist voll schön. Hat 90.000 Streams ungefähr auf YouTube, voll geil. So, das ist schön, war einmal gut. Aber wir müssen jetzt weiter unseren Weg gehen so. Und wir werden mit Sicherheit auch Leute einladen, die vielleicht gar nicht so groß im Netz sind, aber uns unglaublichen Mehrwert bieten werden in dem Talk, ja.
100 Millionen %. Und ich glaube, um gerade diesen Leuten auch von unserer Seite aus einen Mehrwert bieten zu können, ist der Wachstum wichtig, sodass die Leute irgendwann uns vertrauen. Dass wenn wir sagen, ey, hier sitzt jemand heute hier in der Mitte, den kennt ihr gar nicht, aber habt mal Geduld, guckt euch das mal an, das ist mega interessant. Dass die Leute dann aus dem Vertrauen uns gegenüber heraus dann auch wirklich dranbleiben, wenn solche Leute hier Platz nehmen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, warum ich diesen Talk hier überhaupt aufgemacht habe. Am Ende des Tages, wir haben das Ding jetzt gestartet, Wir haben losgelegt. Wir sind jetzt hier bei knapp 10 Folgen. Wir machen noch weitere Folgen. Aber
Ja.
die Frage ist jetzt natürlich, ey, okay, alles klar. Bringen wir das Ding jetzt zum Platzen? Wollen wir das Ding jetzt wirklich groß machen? Erstmal ging es darum, schaffen wir es überhaupt? Kriegen wir es überhaupt von der zeitlichen Komponente und vom Flow her, einen Podcast
Ja.
zusammen zu machen? Okay, haben wir jetzt gemacht. Alles klar, haben wir es jetzt gemacht und war cool. Und wir machen jetzt irgendwie 10, 20 Folgen und Salamu alaikum. Oder macht man jetzt hier den nächsten Step? So, und da, wo wir von vornherein irgendwie eigentlich uns darüber im Klaren gewesen sind, dass wir jetzt hier nicht nur einmal kurz wieder etwas abfeuern wollen, was nach kürzester Zeit irgendwie eingestellt wird,
Ja.
Ist jetzt einfach, denke ich, die logische Konsequenz, sich auch mit den nächsten Steps auseinanderzusetzen und dafür zu sorgen, dass das Ding jetzt wächst. Also erstmal ging es darum, Podcast überhaupt zu machen. Jetzt geht es, glaube ich, im nächsten Schritt darum, Podcast groß zu bekommen. Und da müssen wir natürlich Arbeit reinstecken. Wir sind zwei viel beschäftigte Männer, deswegen müssen wir gucken, wie wir das
Ja,
alles
aber
irgendwie
das,
hinbekommen.
deswegen finde ich ja die
Ja.
Synergien zwischen uns sehr gut. Dann, wenn der eine mal ein bisschen auf Low macht, dann ist der andere schon wieder voll gehypt. Das gibt bei
Ja.
uns keine Ruhephase und das ist halt, glaube ich, warum das sich so gut ergänzt gerade.
Ja, voll.
Und ich sehe das auch so. Vielleicht ist das wirklich so, dass man den nächsten Step machen muss. Vielleicht wirklich, ich bin ja auch verwundert, dass du das jetzt einfach ansprichst, so einfach
Ja.
random so.
Ja.
Aber vielleicht ist es so. Und ich bin, also wir wären sehr, sehr dankbar, wenn ihr auch in den Kommentaren mal reinschreibt, wen ihr hier auf den Platz sehen würdet gerne bei uns. So, wir nehmen uns da auch sehr, sehr gerne Zeit und lesen die Sachen durch
Weißt du,
und
was ich
checken dann.
langfristig auch sehe? Das war auch eine Idee von Fahrt und mir damals. Wir wollten das da auch langfristig hin entwickeln. Das hat sich aber dann am Ende des Tages nicht ergeben, weil wir halt vorher schon Schluss gemacht haben. Aber dass du wirklich so eine Evolution durchläufst, dass du am Ende, wir hatten ja ganz lange Zeit einfach nur Zweier-Podcast. Das hat, glaube ich, ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt den ersten Gast geholt haben. Ne? Und dann dachten wir, dass der nächste Step daraufhin der sein würde, größere Tische aufzumachen.
Safe.
Also
Viel größere Runden.
nicht am Ende nur wir beide mit einem Gast,
Es können
sondern
auch
wirklich
mal
vier,
fünf.
fünf Leute,
Ja,
ne?
sehe ich gut. Sehe ich auch
Das,
so.
also, guck mal, Leute, wir ziehen das Ding hier durch und bald, wenn ihr in den Angst-Podcast kommt, werden wir euch in den Gentleman's Club einladen und vielleicht wird da irgendwann mal auch wirklich, werden da größere Tische entstehen, weil ich finde das voll interessant. In Amerika gibt es das voll oft, ne? Da sind Podcasts nicht nur irgendwie Gast und Gast, sondern da gibt es so richtige, teilweise Diskussionsrunden, die irgendwie entstehen. Und das ist schon interessant. Und ich finde, wenn du dahin kommst, dann hast du halt trademarkmäßig auch etwas, was es so in Deutschland noch gar nicht gibt, bei wem anders. Das gibt es,
Ja.
glaube ich, in dieser. Jetzt gibt es den ersten Podcast, glaube ich, wo Dings, Aria Nejati.
Ja, der, ja.
Kennst du das von Apple? Da sitzen die dann auch zu viert an einem Tisch. Da hast du so Aria und du hast so drei andere aus drei verschiedenen Welten und dann reden die
Ja,
so.
ja, ja, ja.
Das hat so ein bisschen diesen Spirit, Freunde. Es gibt Tage, wir kommen hier zusammen. Wie gesagt, das ist hier nicht gestaged, das ist nicht geactet, das ist echt. Es kommen Tage zusammen, da ist eine geile Synergie am Start. Da sind auch beide irgendwie mit derselben Prozentzahl Batterie hier verfügbar und dann spürt man das auch in der Podcast-Dynamik. Es gibt Tage, da sitzt George hier und hat ein bisschen mehr zu sagen als ich und dann bin ich eher in der Zuhörerposition und es geht auch umgekehrt, ne? Und das braucht ihr dann auch überhaupt gar nicht zu judgen. Es wird immer wieder Episoden geben, wo er mehr redet und ich kaum zu Wort komme. Und es gibt auch Episoden, wo das Gegenteil der Fall sein wird. Und wie gesagt, wird es auch Episoden geben, wo das ziemlich ausgeglichen ist, weil wir dann irgendwie mit derselben Energy am Start sind. Aber das kannst du nie vorher planen, das kannst du nie vorher festlegen. Deswegen macht euch da locker, meine lieben Friends.
So ist das, wenn man authentischen Content versucht zu kreieren, dann ist das halt manchmal so. Aber
Ja.
wie gesagt, ich finde das geil, wenn die Leute so anfangen zu kommentieren, dann sieht man einfach, dass es auch den Bock macht zuzuhören. Und wenn sie dann der Meinung haben, ey, einer hat jetzt vielleicht so wie George an dem Tag zu viel dazwischen gequatscht, ich habe damit gar kein Problem, sondern ich finde das geil, weil man einfach, wir machen das ja auch, dass die Leute zuhören und auch so einen Leitfaden und so, weißt du, das ist schon, finde ich ganz geil. So, deswegen. Schämt euch nicht, macht ruhig weiter, gebt uns ein bisschen Input, damit wir wissen, wie wir uns immer verbessern können.
Ja, voll. So, das war erstmal ein bisschen allgemeiner Talk zum Podcast. Zum Beispiel, ich habe auf die Podcast-Folge der letzten Woche, der vorletzten Woche, unsere letzte Zweier-Episode, viel Feedback bekommen, dass ich irgendwie viel aufgeweckter und energetischer wirke in der Episode. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es gibt Tage, die sind so, es gibt Tage, die sind so, es gibt Tage, da sitzt du hier mit Full Energy, es gibt Tage, da sitzt du hier und hast dir irgendwie ein paar Stunden vorher schon eine Keule weggezogen oder keine Ahnung was. Es gibt so viele verschiedene Umstände, die dafür sorgen könnten, dass du hier in verschiedenen Gemütszuständen sitzt. Aber wir betreiben ja hier auch kein investigatives Interviewformat. Das lebt von der Realness. Davon lebt ein Podcast. Und mal lebt der Podcast auch davon, dass einer der Hosts dann in seinem aktuellen Gemütszustand hier sitzt und der kann dann dementsprechend so sein, wie er ist. Ne? So, allgemein, wir können diese Zweier-Episoden, denke ich, immer gut nutzen, um allgemein viel Schnickschnack zu reden und vielleicht auch immer mal wieder so ein paar Sachen beantwortet zu bekommen, die ja, die zeitlos sind, die jetzt nicht an irgendwelchen Ereignissen gekoppelt sind, die letzte Woche oder nächste Woche passieren. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, hattest du Vorbilder früher?
Das ist eine krasse Frage, weil ich sage ehrlich, ich hatte nie Vorbilder. Es ist geisteskrank. Ich habe schon in den letzten Jahren, habe ich, also in meinem ganzen Leben habe ich vielleicht zwei, dreimal die Frage bekommen, jetzt ist es vielleicht das dritte Mal. Ich habe kein Vorbild gehabt, ja. Ich hatte nie ein, also es ist geisteskrank, ich weiß auch nicht wie, aber kein Vorbild so. Es gab
Krass.
nie einen Menschen, wo ich gesagt habe, ich will sein wie er oder das, was er macht, will ich mal verkörpern oder so.
Ja, ich denke gerade auch ehrlich gesagt drüber nach, weil was heißt heutzutage Vorbild? Das ist immer
Nein,
sehr.
nein, Vorbild ist schon, Bro, Vorbild ist
Ich will so
Poster
sein wie er.
holen und Broschüren kaufen, lesen, recherchieren, sagen, ich will das wie er sein und so, das ist ein Vorbild.
Das würde ich eher bei Idol kategorisieren. Also das
Ist
Ding
das
ist,
ein Unterschied?
weiß ich nicht.
Ist das,
Weiß, also
in meinen Augen sind es einfach zwei andere Wörter, aber es ist das
ich, es gibt,
Gleiche.
es gibt immer so schöne Sätze oder so Standardsätze, die man oft hört, von wegen, mein Vater war mein Vorbild. Zum Beispiel mein Vater, immer eine unfassbare Respektperson gewesen für
Ja.
mich, aber für mich auch immer assoziiert mit den Sachen, die ich nicht sein wollte. Also jetzt nicht im Negativen, mein Vater, beste Mensch der Welt, aber ich wollte halt genau aus diesem Raster ausbrechen. Weißt du, deswegen wäre es der Sache vielleicht nicht gerecht, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, mein Vater war immer mein Vorbild, weil wenn er mein Vorbild gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich das gemacht, was er gemacht hat oder mir empfohlen hätte. Ich wollte ja genau das Gegenteil irgendwie werden. Jetzt im Erwachsenenalter, wo ich halt auch immer mehr ihm ähnele, also in meiner Kindheit war es für mich teilweise voll langweilig, weil er so ein so ist wie ich heute. Jetzt, wo ich selber immer mehr so werde, ich check den Typen immer mehr so und das.
Ist das nicht geisteskrank? Guck mal, ich schwör's dir. Ich habe ja auch durch unsere Familiensituation nicht immer jeden Tag mit meinem Vater zu tun. Zum Glück, jetzt haben wir wieder Kontakt und alles ist gut. Und ich erwische mich immer selbst im Auto so manchmal. Ich mache so Sachen, ich denke, krass, wie dein Vater. Oder ich gucke mich so an, so ein Spiegel so von der Seite, dann guckst du so und dann sage ich, Alter, krass, ich sehe aus wie mein Vater, Alter. Das ist dann ein bisschen beängstigend auch manchmal so, weil du siehst, Alter, krass, du hast dir darüber gar keinen Kopf gemacht, auf einmal holt sich das ein und sagt, guck dich mal an. Du bist doch er, was, um was reden, über was reden wir hier? So, und das ist voll krass, auch, Bruder, meine Hände, das ist geisteskrank so. Wenn ich jetzt meine Hände angucke, ich sehe mein Vaters Hände. Das ist ein
Krass.
geisteskrankes Gefühl, vor allen Dingen bei mir, weil ich ja jetzt nicht so close war mit meinem Vater mein Leben lang. Aber ihn auch nie abgeschrieben habe komplett, weil
Ja,
ist einfach
krass.
so, weißt du? Und dann, jetzt merke ich immer mehr so, krass, du bist einfach dein alter Herr, ja? Du bist genau, du siehst aus wie dein
Krass.
Vater, du bewegst dich wie er. Diese Bewegung, dieses Grinsen. Ich finde, sowas
Krass.
ist, früher habe ich immer Leute beneidet, wo der Vater aussieht wie sein, also wo der Sohn aussieht wie sein Vater, weil ich es immer so krass fand. Und ich Idiot bin selber so einer und ich merke nicht. Weißt du, ich meine so, das wird dann so klar, so dicker, du siehst selber aus wie dein Vater.
Das ist voll krass.
Deswegen schöne
Ja.
Grüße an meinen Papa. Ich weiß, du schaust das, auch wenn wir nicht jeden Tag
Ja,
telefonieren.
schöne
Salamu alaikum.
Grüße. Ja, es ist wirklich, es ist krass, wenn ich auch jetzt drüber nachdenke. Vorbild. Ich glaube, der erste Mensch, den ich so richtig cool fand, der so für mich so, boah, das ist so bigger than life und der ist der krasseste Typ, war wirklich Arnold Schwarzenegger. Ja, Arnold fucking Schwarzenegger, der Kindergartenkopf, Terminator, das habe ich
Ja,
geguckt.
Bruder, aber jetzt. Kindergartenkopf, sagst du auch noch. Und dann bitte,
Ja.
jetzt, ich muss diesen jetzt droppen. Dann bist du aber der andere, nicht Arnold Schwarzenegger. Da ist ja Danny DeVito, ist ja auch da. Die sind doch zu zweit, oder? Ist es nicht
nein,
so?
der ist nicht bei Kindergartenkopf, der war
Oh
bei
ne,
Dings.
Twins, bei
Der bei
Twins.
Twins
Ja,
war das.
sorry, okay.
Bei Twins
Siehst du, jetzt habe ich sogar ich versuche ihn zu roasten. Guck mal, Schande auf mich. Aber das
war
war Twins, genau, du hast
das.
recht.
Twins und es gab noch Dings. Wie hieß der andere, dieser richtige schlimmste Film, den Arnold Schwarzenegger je gedreht hat?
Dieses mit den Zeitreisengeschichten da? Wo die in so eine, in so ein.
Du meinst Total Recall?
Guck mal, Dicker, du kennst sogar die Titel alle, krass.
Ja,
Total Recall mit der Frau
nein,
mit Dings, wa?
du meinst mit drei Titten.
Guck mal. Wir waren als
Du meinst,
Kinder alle
nein,
traumatisiert.
du meinst, ich meine Junior. Es gab zwei Filme mit Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger. Es gab Twins, der war sogar
Okay.
ganz cool. Und es gab den, wo Arnold Schwarzenegger schwanger wird. War der nicht auch mit Danny
Den
DeVito?
kenne ich nicht zum Beispiel. Den hab ich, also, das
Boah, der
kenne
war
ich
so
nicht.
schlimm, dieser Film.
Twins war für mich ein Baba-Film.
Okay, ja, aber Schwarzenegger, was auch immer, diese Danny DeVito-Brücke gerade so. Aber Schwarzenegger war für mich Dings. Und dann gab es irgendwann die Backstreet Boys.
Du bist der
Danny
DeVito des Deutschraps, Bruder, ganz ehrlich.
Nein,
Joe Pesci.
Ja.
Du bist Joe Pesci, so ein kleiner, gefährlicher.
Ja, aber Danny DeVito
Joe
ist locker.
Joe Pesci war brutal immer.
Danny DeVito ist locker nochmal bestimmt 10, 15 Zentimeter kleiner als ich, ne?
Der ist wirklich sehr klein.
Sehr
hat so richtig Probleme mit Beinen und so auch alles. Das ist ja kein Spaß.
Ja, der hat
deswegen Joe Pesci. Der kommt schon bei Casino, kommt der Böse.
Ja, Joe Pesci ist schon ekelhaft. Der ist schon ekelhaft. Der erste Film, den ich von Joe Pesci gesehen habe, war tatsächlich Kevin allein zu Hause.
Ja.
Und habe erst hinterher gecheckt, dass Frank hieß der, glaube ich, bei Kevin allein zu Hause, dass er der Mafia-Typ aus diesem ganzen Mafia-Film ist.
Bei Casino.
Das habe ich erst hinterher.
Mit Robert De Niro, der Film.
Casino.
Ja, aber bei Casino war er so,
war er
der Giftige. So den
Casino war das, wo der auf diesem Maisfeld am Ende getötet wird, ne? Das ist Casino, wa?
Mit schön mit Basie-Bearbeitung und so.
Ja, ja, der stirbt schon ekelhaft. Aber Goodfellas stirbt da auch ekelhaft. Er stirbt eigentlich nicht immer ekelhaft.
Weil er das so will bestimmt. Er will diese Dramatik haben in seiner Rolle immer.
Kennst du bei Goodfellas die Szene, wo der in dieser Kneipe sitzt und dann kommt dieser eine Typ und sagt, du warst früher immer, hast du unsere Schuhe geputzt und so, und dann dreht er komplett auf den Tisch und fickt sein.
Auch ein starker Film, Goodfellas, ja.
Ja, ja, Goodfellas ist Dings. Was ist für dich so Mafia, also diese Filmgenre-mäßig, was ist für dich die absolute Nummer 1 aus diesem Genre?
Ich sag dir ganz ehrlich, so diese Mafia-Filme haben wir ja schon mal gehabt, das Thema, so dieses Der Pate und so dies, das ist alles nicht so, ist voll gut so, ist da. Auch Scarface ist auch ein krasser Film, Maximum Impact, aber ich würde sagen, für mich selber, vielleicht auch, weil ich black bin so ein bisschen, hat New Jack City so einen krassen Impact auf mich gehabt. Mit Nino Brown und so dieses, mit Dada Man und so, weißt du, der da gestottert hat und so. Boys in the Hood und so, das sind so Sachen, die fand ich halt so, was hast du über meine Mama gesagt? Das sind so Sachen, die bleiben maximum lange im Kopf hängen. Und wo wir jung waren, wir sind in Läden reingekommen und wir dachten so ein Ding, Ding.
Was hast du über meine Mama gesagt? Boys in the Hood oder Man is Society?
Man is Society. Ja, mit O-Dog.
Ja, ja.
Jeder wollte O-Dog sein damals.
Oder so. Ich sag dir so, Black Straße, für mich der krasseste Film ist Paid in Full.
Paid in Full?
Straßen Harlems.
Ja, okay.
Ja. Geisteskrank.
So diesem goldenen Cover, so war mit drei Köpfen. So
ja, mit
so,
Mackie Pfeiffer und Cameron. Und Bruder, dieser Film hat mich bescheuert gemacht. Ich habe den mit 13, 14.
Hast du Belly mal gesehen, den Film?
Belly ist mit Tupac?
Nee, Belly ist
DMX.
Mit DMX, mit Nas, mit Method Man.
Ist nicht White Lines?
Ich glaube, der heißt aber auch Belly, glaube ich.
Also ja, ich glaube schon.
Ja, White Lines. Eigentlich kenne ich ihn auch als White Lines.
Ah, ja.
Und dann ist Daddy, are you ready? Wo die in die Disco reinkommen, alles Blaulicht und die haben diese weißen Kontaktlinsen drin.
Was für ein Film.
Das ist ein Film. Weißt du, kennst du die Szene noch, wo DMX zu diesen Jamaikanern nach Hause geht?
Boah, ist schon sehr, sehr lange
her. Der sagt zu ihnen im Haus so, die reden über
die. Und ich bringe die auch immer durcheinander.
Guck mal,
mit Exit Wounds und was weiß ich wen.
Nein, Exit Wounds ist ja mit Dings, mit Aliyah und mit
Nein, das ist Romeo Must Die. Guck mal,
siehst du auch krass, Romeo Must Die mit Aliyah. Exit Wounds war mit Steven Seagal.
Ja, und DMX.
What the fuck, Alter, dieser Steven Seagal war überall am
Krass. Aber ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir hier voll Remix gelandet, aber um auch wieder die Brücke zurück zu Vorbild und Vater zu schlagen.
Gibt's kein Vorbild.
Ich habe schon oft, jetzt in letzter Zeit habe ich das erwähnt, eigentlich die Dynamik zwischen mir und meinem Vater in meiner Kindheit ist immer wie Dings gewesen. In den Straßen der Bronx. Mein Vater ist zwar kein Busfahrer gewesen.
Ach so, das war der kleine Junge von
ja,
der unten.
Der ist immer ein sehr vernünftiger Typ gewesen, der eigentlich, weil es wird auch immer oft gelabert und ich habe ja auch oft, wenn ich mal mit Flizzy hier meine Diskussion habe und so, da heißt es ja immer ganz oft irgendwie so reichen Dings und so, der kommt aus einer reichen Familie. Nie reich gewesen.
Oder
nie,
du kommst aus einer intellektuellen Familie, würde ich sagen.
Pass auf, ich will jetzt genau dahin. Nie wohlhabend, nie reich. Ganz im Gegenteil. Alter, ich habe, bis ich 12 Jahre alt bin, im 6. Stock von einem Hochhaus gelebt. In einer 2,5 Zimmerwohnung mit 4 Leuten. Wir hatten nie Reichtum. Bis heute sagen meine Eltern, Alter, das Haus, was die sich so erkämpft haben, dass die sich irgendwann mal mit 150.000 Euro Kredit ein Haus holen konnten, wo ich schon 19 war, das ist einfach so, ich muss das jetzt abreißen, weil das sonst zusammenfällt demnächst.
Mhm.
Da setzt du jetzt so ein paar Wohnungen hin, weißt du? Aber ja, ich wurde sehr behutsam aufgezogen, mit sehr viel Liebe, sehr viel Wert auf Bildung legend. Und mein Vater hat meinen Arsch probiert, von der Straße fernzuhalten. Ja, genau. Es gibt Kinder, die sind so sozialisiert, dass dort nicht viel drauf geguckt wird oder wo die Eltern sehr viel mit ihrer eigenen Integration, sage ich mal, beschäftigt sind und gar kein Auge darauf haben, dann gibt es auch teilweise, gibt's, und ich kenne das auch selber, ich habe auch Menschen in meinem Umfeld so, und man verurteilt es auch nicht, weil das Menschen sind, die anders sozialisiert wurden, die es anders gelernt haben, die ganz anderen Background hinter sich haben, wo die Väter, sage ich mal, jetzt keine allzu große Schande darin sehen, wenn der Sohn mal im Knast landet oder kriminell wird oder sonst was.
Zum Beispiel.
Das gehört da so ein bisschen mit zur Schule, die durchlaufen werden muss. Ja, bei mir ist anders gewesen. Für mich absolut keine Schule. Das eine Mal, wo ich im Gefängnis gelandet bin und in Untersuchungshaft war, mein Vater ist nicht gekommen. Der hat mich nicht besucht und der hat bis heute noch nie darüber mit mir geredet. Der wird auch nie mit mir darüber reden. Das ist einfach nicht passiert. Das existiert einfach nicht. Es existiert nicht. Und mein Vater, das kann man sagen, der kommt aus einer Familie, die voll Anti-Straße war, was eigentlich jede Familie sein sollte. Wer ist denn pro Straße? Ja, geh auf Straße, geh Mutter. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Sehr Anti-Straße, sehr viel Wert auf Bildung gelegt und ja, mit sehr viel Liebe und Behutsamkeit aufgewachsen in den ersten 11, 12 Jahren meines Lebens, bis ich irgendwann gesagt habe, wisst ihr was? Wenn ich jetzt alles so mache, wie ihr es von mir wollt, bin ich einfach nur eine Kopie von meinem Bruder. Und deswegen, ich breche jetzt aus. Und dann bin ich ausgebrochen und ich wollte dieses Leben. Mein Vater war echt so ein bisschen wie der immer hinterhergegangen ist und gesagt hat, zurück. Ne? Als ich weiß noch, ich wollte früh rausgehen, ich wollte früh Geld machen, ich wollte früh arbeiten, Jobs annehmen, Sachen machen. Und mein Vater immer, geh, verpiss dich in dein Zimmer und lern mal für die Schule.
Was meinst du, wie wird es bei dir und deine Jungs sein oder auch deine Tochter und deine Kids? So, hast du dir schon mal so ein bisschen, weil du jetzt noch recht, obwohl deine Tochter ist ja auch schon.
Meine Tochter ist 13, wir sind schon mitten
drin. Also wollte ich gerade sagen, du bist jetzt auch schon langsam da drin. Bei mir hat es angefangen ab 12, 13, wo ich gemerkt habe, okay, gerade bei Mädchen und so, da passiert viel, weißt du, was ich meine, in der Entwicklung. Und es ist dann schon schwierig, so einen Weg zu finden. Aber also für mich war es nicht so einfach, weil ich einfach nicht diese... Die Rezepte, die Rules hatte ich nicht. Ich hatte nicht das Werkzeug sozusagen dafür. Dafür, finde ich, hast du es eher gehabt.
Ich erwische mich oft dabei, wie ich so standardmäßige Vaterparolen raushaue.
Ja.
Aber erwische mich im nächsten Moment auch dabei, wie ich selber merke, dass ich das gar nicht ernst meine. Verstehst du, was ich meine? Also, das klingt so bescheuert, aber wenn mein Vater gesagt hat, lern für die Schule... Dann meinte er das zu 100% so, weil er sich Sorgen drum gemacht hat, dass wenn ich das nicht mache, ich in meinem Leben verkacken könnte und dann in einem späteren Zeitpunkt, wo er vielleicht nicht mehr da ist oder so, irgendwie auf dieser Welt bin und nicht mehr klarkomme und ich weiß, wo vorne und hinten ist. Wenn ich meiner Tochter das sage, sage ich das und ich meine es auch kurz so und dann denke ich mir, ich habe es doch selber irgendwie ohne gemacht. Weißt du, was ich meine?
Ich finde das auch, darum sage ich ja, man muss weniger Druck auf die Kinder ausüben so und oft sind wir ja nur Opfer von den Traumata von unseren Eltern, was die so erlebt haben, wie die dann aufgewachsen sind. Das machen sie dann weiter mit uns. Und irgendwann, manche Sachen sind super, die trägt man einfach weiter, weil das einfach sehr gut ist für die DNA von der ganzen Familie sozusagen, für die Zukunft. Aber es gibt manche Sachen, die kann man ruhig durchschneiden, so wie man sagt, diesen Kreislauf zu zerschneiden. Und ich glaube, das ist so der ewige Kampf. Ich sag dir ehrlich, ich bin immer ein Fan davon, Kinder zu begleiten. Sag ich ja immer wieder. Das ist so. Ich glaube, das ist der beste Weg, weil heutzutage die Kinder sind auch viel, viel cleverer. Aber ja, es ist halt, ich finde das Thema sehr, sehr interessant mit Kindern und Eltern. Ich habe sehr viele Gespräche mit Kollegen und dann merke ich, dass wir eigentlich so ein bisschen aneinander vorbeireden. Wie du schon gerade gesagt hast, macht es, aber das dann doch irgendwie nicht so zu meinen. Weißt du, ich meine, wir sind leider, das ist so ein bisschen diese Swipe-Gesellschaft, das ist auch unsere Meinung so ein bisschen geworden. Dass wir, weißt du, wir sagen etwas und ich finde das auch richtig stark von dir, dass du das auch sagst gerade, weil das ein Thema ist, was jeden da draußen betrifft. Wir sind alle ein Stück weit zu locker geworden in gewissen Themen.
Ja, das Ding ist, wie willst du, ich meine, die Generation unserer Eltern war da auch vielleicht ein bisschen schmerzbefreiter, dass die einfach irgendwie, klingt jetzt kacke, so, ne, aber dieses Wein, Wasser trinken oder Wasser predigen, aber Wein trinken, also so. Ey, rauch nicht, Zigaretten sind scheiße für dich, auch wenn du mich jeden Tag siehst, wie ich im Auto neben dir rauche beispielsweise, ne? Ich bin in so einer Zeit gelandet, wo ich mich halt frage, wie willst du das eigentlich alles machen? Wenn jetzt mein Sohn beispielsweise morgen zu mir kommt und sagt, oder meine Tochter jetzt auch, ne, was noch näher sein könnte als bei meinem Sohn, egal wer von beiden oder wer von den dreien, ne? Jetzt einer von denen zu mir kommen würde und morgen sagen würde, ey, ich will auch Showbusiness machen. Ich will auch das werden, was du geworden bist. Ich will jetzt vor die Kamera treten, ich will singen, ich will tanzen, ich will rappen, ich will machen.
Würdest du zulassen?
Ja, jetzt ist die Frage. Natürlich ist der erste Impuls in meinem Kopf, auf keinen Fall. Aber was macht mich jetzt besser? Also guck mal, mein Vater hat zu mir auch gesagt, auf keinen Fall. Und er wusste es nicht mal besser. Und ich habe es gemacht und habe es trotzdem geschafft. Mit welchem Gesicht soll ich jetzt auf keinen Fall sagen?
Die Sache ist die,
weil
wie,
ich
hoch,
die
wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und deswegen sage ich immer, wir sind von Allah sehr, sehr belohnt worden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zwei aus einer Familie hast, die beide in der gleichen Sache erfolgreich und maximum erfolgreich werden? Es gibt ganz wenige Beispiele. Und da sage ich dann, okay, schwierig. Schwierig. Und gerade in diesem Showgeschäft, Musik, viele falsche Fufis dabei.
Ja, natürlich, du kannst jetzt so auf Statistik gehen und sagen, Alter, das wäre jetzt ein krasser Zufall, wenn es zweimal klappt, ne, in zwei Generationen. Auf der einen Seite, klar, auf der anderen Seite hast du bei Fußball, hast du diese Story oft, ne, Vater war Fußballer, Sohn auch und so. Mir geht's aber gar nicht darum, mir geht es um den Aspekt, mit welchem Gesicht und mit welchen Eiern und mit welcher, wie soll ich sagen, mit welcher Überzeugung willst du da stehen und sagen, ey, ich empfehle dir jetzt, dass das, was bei mir mein Leben gerettet hat und voll funktioniert hat, dass du das nicht machst. Und meine Eltern haben mir damals auch empfohlen, das nicht zu machen. Ich habe mich dagegen widersetzt und bin erfolgreich gewesen. Aber du widersetzt dich jetzt mir bitte nicht und du hörst auf das, was ich sage. Es ist halt alles ein bisschen schwierig. Es ist so ähnlich wie mit Rauchen, Buffen.
Ja.
Alles. Klar, Alter, wenn mein Sohn irgendwann mal, wenn ich sowas entdecke, wahrscheinlich würde ich darauf noch viel allergischer reagieren, als meine Eltern bei mir darauf reagiert haben, weil ich weiß, was es bedeutet, weil ich weiß, was es macht, weil ich weiß, was es für Auswirkungen haben kann. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem schwierig, derjenige zu sein, weißt du, Sido hat mal so einen Song gemacht, dieses Papa ist da, hieß der Song, glaube ich. Da hat er für seine Söhne gerappt. Da sagt er in einer Zeile, der redet so über seine Söhne und was alles kommt und so. Dann sagt er, eines Tages reicht euch jemand eine Tüte. Was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Irgendwann geht ihr heimlich kiffen auf dem Dach. Ihr wisst schon, was ihr macht. Weißt du, was ich meine? Ist hart. Ne? Man kann das so nicht für sich selber abtun. Aber eigentlich gehören wir zu der Generation Vätern, die dieses Leben auf die Art und Weise kennengelernt haben, dass sie eigentlich eher diese Haltung haben müssten als diese andere, weißt du? Weil wir haben alles gemacht und sitzen heute hier und sind auch zu denen geworden, die wir heute sind, weil wir alles gemacht haben.
Ich glaube, es liegt auch daran, was für ein Charakter das Kind auch ist. Das ist auch eine Sache so. Ich glaube, über den ganzen Thema, was wir jetzt geredet haben, ist das Allerwichtigste, dass man sein Kind immer supportet. Das ist das Allerwichtigste, ja?
Ja.
Ich glaube, das passiert auch heutzutage viel zu wenig, dass Eltern einfach, auch wenn sie jetzt vielleicht den Werdegang nicht so feiern von dem Kind, das Kind zu wenig Zuspruch geben. So, und deswegen ist es so ein, ich glaube, ich supporte sowieso immer, ich wirke noch so hart manchmal, aber ich habe, glaube ich, noch nie was verboten. Außer jetzt woanders übernachten und so eine Sachen, sowas lasse ich nicht zu. Aber sonst eigentlich alles, was sie machen will, Aktivitäten, kann ich eigentlich nicht nein sagen. Weil ich denke, die muss ich ja ausprobieren, du musst das Leben lernen, kennenlernen und niemals so wie ich leben, weil sie lebt ja ein ganz anderes Leben als ich.
Ja.
Deswegen glaube ich, begleiten und supporten, viel Zuspruch ist sehr, sehr wichtig. Und wenn dann dein Kind so vom Kopf her so klar ist, dass du sagst, ey, ich könnte mir vorstellen, dass der eine Social Media oder Musik oder irgendwas im Social Media Bereich machen kann, dann wird man das auch unterstützen. So. Natürlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, und ich einfach entscheiden dürfte, so Wunschdenken, würde ich sagen, bitte nicht in die Richtung. Egal, was in die Richtung kommt, bitte nicht. Aber wenn es dann so ist, dann bin ich ihr größter Verfechter, ihr größter Supporter. Ist doch klar.
Ja, ja.
Das sind alles Wunschdenken.
Ja, ich glaube, dieses, du hast es ja, das hast du viel bei, in unseren Kulturkreisen, dass die Kinder, weil die vor allem Ding, weil die von zu Hause aus vieles irgendwie verboten bekommen, dass sie dann extra nach dem Verbotenen irgendwann suchen. Und deswegen glaube ich, dass dort die Balance zu halten und einfach so ein strenger, also sage ich mal, ein klarer, bestimmter Typ zu sein, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Toleranz mitzubringen,
ja,
damit der Mensch seine eigenen Erfahrungen sammeln kann und halt auch nicht irgendwann krampfhaft danach sucht, weil das immer so das Verborgene, Verbotene gewesen ist. Ich glaube, das ist es. Und da müssen wir uns auch selber regulieren. So, ne? Ich habe mich zum Beispiel dabei erwischt, vor ein paar Tagen hat meine Ex sich bei mir gemeldet, also meine erste Frau, mit der ich meine Tochter habe. Es geht um Urlaub diesen Sommer, dass sie mit meiner Tochter wegfliegt. Und da wurden mir Urlaubsorte vorgeschlagen und da war ein Ort dabei, auf den ich so voll allergisch reagiert habe, weil ich den Ort einfach mit Ding assoziiere.
Ja, weil du den Ort anders gefeiert hast als normale Menschen.
Ja, verstehst du, was ist ich meine? So. Aber es ist ein ganz normaler Urlaubsort. Dieser Ort ist ja nicht nur für diese Sachen assoziiert. Ja. Das heißt, es gibt auch ganz normale Menschen, die dort hingehen und dort einfach Urlaub machen. Ja, es sind Typen wie ich, die aus diesem Ort das machen, was ich dort... Weißt du, was ich meine? Und dann war ich erstmal so, was schreibst du mir überhaupt? Bist du mir, bla bla. Und irgendwann dachte ich mir so, Alter, was? Hast dich gerade wie ein Neandertaler benommen, Land. Was hast du daraus gemacht, Alter? Du machst diese Orte, du nimmst diese Namen, machst das in den Köpfen deiner
du
Tochter
es
so groß, genau, Alter, dass sie nur darauf wartet, 18 zu sein, damit sie da hingeht, weil die denkt, das ist Disneyland.
Mäßig,
nein, Alter, lass sie mit ihrer Mutter ganz normal in dem Alter reisen und das alles schon kennenlernen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Genauso wie unser Homie, über den wir jetzt nicht sprechen wollen, wo mir gesagt hat, ey, er sieht seit klein auf nichts anderes.
Ja, ja.
Und
ja,
deswegen sucht er danach dann vielleicht gar nicht mehr in einem bestimmten Alter. Und wenn wir jetzt etwas machen oder auch Dinge richtig machen und erfolgreich sind in dem, was wir machen, wissen wir dann auch, er wird wegen diesen Sachen nicht direkt abdriften, weil er kennt diese Sachen schon.
Ja.
Er hat Berührung mit diesen Dingen in seinem Leben gehabt. Das ist für ihn nicht so.
Das ist bei ihm daily.
Und ich glaube, dass bei den Künstlern, mit denen ich in der Vergangenheit auch immer mal wieder meine Clashes und Geschichten hatte, dass das einfach Jungs sind, die wirklich nichts gesehen haben vorher. Dann kam das erste Geld, dann kamen die ersten Möglichkeiten, deren Nafs konnte, hat gar nichts anderes zugelassen, als sich dem so hinzugeben und sich da drin so zu verlieren, weil man einfach in seinem Leben eigentlich nur danach gejauchzt hat, das einmal erleben zu dürfen.
Ja, ja.
Eigentlich arme Säue. Weißt du, was ich meine? Das ist schon krass, Alter.
Ja, ja, du bist immer, wie sagt man, du bist immer Opfer der Leute, die dich erziehen oder der Opfer der Leute, ihr Leben, die ihr gelebt haben vorher.
Ja.
Wie gesagt, und du, wie du gerade schön sagst, du sagst ja gerade, ey, was für ein Urlaubsort, da gehst du nicht hin. Da ist so. Es ist dein verdammter Kopf, das ist deine Psyche, was du in die Leute ihr Kopf reinträgst, wovon die vielleicht gar nichts wissen. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen muss man da, das sage ich ja, dass immer diese ganzen Erlebnisse, die wir selber erleben, übertragen wir auf die nächste Generation und beeinflussen die auch schon extrem.
Ja,
so, weißt du?
Umfeld ist unfassbar wichtig. Und ich glaube, ab einem gewissen Alter bist du auch in der Eigenverantwortung. Ne? Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, du kennst das bestimmt, dieses Buch 48 Gesetze der Macht.
Mhm.
Ne? Wir kennen diese Scheiße doch schon seit 15, 16 Jahren. Jetzt sehe ich immer mehr auf TikTok, das ist jetzt über jungen Leuten so Hype-Thema geworden. Dieses Buch, ich krieg dieses Buch lang.
Nächste Generation.
Ja, voll. Auf jeden Fall, da gab es aber ein Ding, was ich immer sehr ekelhaft für mich lesen lassen hat, aber was sich im Laufe meines Lebens immer mehr bewahrheitet hat.
Mhm.
Es gibt so ein Gesetz, da steht irgendwas, meide die Erfolgslosen und Glücklosen oder Unglücklichen.
Ja.
Dann sagt er, Gefühlszustände sind wie Infektionskrankheiten. Du hast vielleicht das Gefühl, jemanden hochziehen zu müssen, aber in Wirklichkeit merkst du nicht, wie in dem Moment, wo du jemanden probierst hochzuziehen, er dich einfach nur mit in die Tiefe zieht. Und so hart es klingt, unterm Strich sagt er, meide Glücklose, probier dich mit erfolgreichen
und
glücklichen Menschen zu umgeben. Ich sag dir jetzt, was das Ding ist. Wenn du opportunistisch danach suchst, vor allem in einem gewissen Alter, dann ist das Hurensöhnigkeit. Weißt du, was ich meine? Also wenn du Menschen austauschst, je nach Erfolggrad oder Glück.
Mhm.
Aber ich hatte gestern, lag ich im Bett und habe über eine bestimmte Person aus unserem Deutschrap-Kosmos auch nachgedacht, mit der ich auch eine lange Geschichte habe. Da bin ich, kennst du, manchmal fühle ich so Gespräche mit mir selbst einfach. Ich bin so eine Diskussion.
Mache ich den ganzen Tag.
Manchmal ist es sogar, oder manchmal erwische ich mich im Auto, wie ich das nicht nur im Kopf mache, wie ich mit Lautstärke rede. Und dann
Olle, ich laufe durch mein Haus, ich rede mit mir. Was ist denn daran so schlimm? Ich finde, ganz ehrlich, es ist ein geiles Thema. Das Thema hatte ich vor ein paar Tagen. Ich will dich nicht unterbrechen, aber das ist ein Riesenthema. Dieses Miteinander, so mit sich selbst.
Ich bin im Auto nach 5 Minuten, ich sage, du Hund. Mit wem redest du hier, Land?
Ja.
Wenn jetzt gerade eine Kamera angewiesen wäre, die würden sagen, du hast eine Psychose, du Spaß.
Ja.
Mit wem redest du, mit wem unterhältst du dich hier? Aber ganz kurz, führe das gleich gerne aus. Da war ich, in meinem Kopf war ich in einer Unterhaltung mit diesem Typen. Ja? Und da habe ich ihm auch gesagt, Bruder, du guck dir mal dein Umfeld an. Jeder in deinem Umfeld ist dümmer als du. Jeder. Wie sollst du überhaupt schlauer sein? Wie sollst du besser sein? Wie sollst du krass? Guck mal um die 5 Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Jeder ist ein Esel. Okay?
Das sagst du. Ich kenne dich.
Jetzt pass auf. Und ich mache so, kennst du, ich will so dieses Selbstgespräch.
Mhm.
Und er gibt mir dann dieses Argument zurück. Ja, aber was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, ich tausche meine Freunde oder was weiß ich, wen gegen dies oder das? Und da dachte ich mir, da kam das Argument, sage ich, Bruder, du in deinem Alter ist das nicht mehr. Guck mal, das ist das, was ich meinte, wenn du mit 18, 19, 20 so opportunistisch gehst und Menschen, das ist Dings, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber wenn du mit 30, 35, 40, 45, wenn ich dich angucke und ich sehe, um dich herum sind nur Esel, Habibi, dann sagt das sehr viel über dich aus.
100%.
100%. Wenn du es mit 35, 40, 45 Jahren es noch nicht geschafft hast, dein Umfeld so zu filtern, dass du was anderes dort stehen hast als 5 Esel,
ja,
dann bist du ein Esel.
Ja, da gibt es nichts
zu tun. Hat nichts mit Opportunismus zu tun oder sonst was. Dein State of Mind reicht anscheinend nur für 4, 5 Esel. Kannst mit nichts anderem was anfangen und nichts anderes kann auch mit dir was anfangen.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr krasses Thema, weil das ist ein schleichender Prozess und das passiert bei mir auch alle halbe, dreiviertel Jahre. Ich bin eigentlich immer ab. Ich bin immer ein Abtyp. So. Aber ich bin auch ein Typ, der hat ein großes Ohr. Wortwörtlich, mein Ohr ist groß, aber ich habe auch ein großes Ohr zuzuhören, weißt du, wie ich meine? Und da gibt es manche Menschen, die ich sehr, sehr in meinem Herzen habe, aber ich einfach manchmal nicht ans Telefon rangehe.
Ja.
Weil ich einfach, ich kann nicht mehr. Das
passt perfekt zu dieser
Person. Du kannst es nicht mehr, weil das hat krassen Effekt auf dich. Und warum? Das ist schleichend. Wieso? Weil du es gar nicht erst mal merkst. Yeah, Bro, oder hier, alles gut, Mann. Ey, mach das so, mach dies. Du musst so rangehen an die Sache. Du musst das machen. Du musst dies machen. Du musst das machen. Habibi, seit 3 Wochen geht es so. Ja, geht doch nicht. Ja, jedes Mal. Jedes Mal, alles ist scheiße. Ich schicke den, ich scheiße auf den. Der ist ein Sohn, der hat nicht richtig gemacht.
Du ziehst mich runter.
Ja, Bruder, du f***st mich gerade. Ich will dir doch gerade nur helfen, aber du f***st mich. Es macht keinen Spaß mehr alles irgendwie. Ich wundere mich, warum ich mit Depression aufwache. Weil ich seit 3 Wochen mir den Intus von dir reinstecke, Amanakoim, wortwörtlich in meinen Körper. Und dann stehe ich auf morgens und bin kaputt. Handy aus. Stopp. Dann ist es halt leider so. Dann wirst du mit ein paar Leuten, die du eigentlich wirklich sehr in deinem Herzen hast,
boah, das ist,
du
das
kannst mit denen nichts mehr zu tun haben. Erstmal, bis entweder die sich gesammelt haben oder du wieder diese Kapazität hast, für ihn wieder das zu investieren. Ja, ja. So, aber nochmal.
Das aber du ist, hast gerade perfekt
guck
gesagt.
Guck mal, du musst, es gibt einen Punkt, da musst du dich selbst schützen. So. Und wenn du schlau genug bist, und das kommt leider erst mit der Reife darum, wie du sagst, 35, 40 und so diese Altersklassen, dann fängt man an zu merken, okay, warte mal, das schadet mir einfach. Ich mache das jetzt seit 20, 18, 17 Jahren durch, mehr oder weniger, mal ein bisschen Intensivität da reingehen. Oh, das bringt mir gerade nichts. Das bringt mir halt gerade nichts. Das auch abzustempeln, und das heißt nicht, dass jemand, der nicht finanziell erfolgreich ist oder jemand, der nicht Game hat. Nein, es geht darum, jemanden, der sein Mindset nicht unter Kontrolle hat.
Habibi, oder jemand, der Probleme mit 30, 40, 45 keinen Erfolg hat, kein Game hat, kein Nichts hat. Es gibt einen Grund, warum er all das nicht hat. Und ja, derjenige, der dafür immer noch den Grund bei der restlichen Welt sucht oder ah, die Welt ist so ungerecht und dies und das, der ist genauso ein Esel wie derjenige, der kein Game hat mit keine Ahnung was für einem Alter, weißt du? Und du hast gerade so ein geiles Beispiel gebracht, weil genau diese Dynamik, die du gerade beschrieben hast, passt perfekt auf diese Person, an die ich gestern gedacht habe, weil das eigentlich ein Mensch ist, den ich sehr, sehr lange kenne, den ich sehr, sehr mag eigentlich, in meinem Herzen sehr, sehr mag und der auch immer wieder irgendwie probiert, eine Brücke oder eine Nähe zu mir herzustellen und mittlerweile schmetter ich diese Nähe wirklich schon auf fast schon ekelhafte Art und Weise ab. Schon so, dass ich weiß, dass daraus sogar irgendwann ein Konflikt heraus resultieren könnte, weil diese Person bringt ja gar nicht das Mindset mit zu verstehen, was dieses Abschmettern von mir bedeutet. Dieses Abschmettern wird dann dementsprechend
und warum du es machst.
Ganz klar, als Boshaftigkeit, als Feindseligkeit eingenommen. Nein, Bruder, du hast dich nicht weiterentwickelt. Wenn ich 3 Tage mit dir Zeit verbringe, ich werde dumm. Und ich weiß, dass du so festgefahren bist in deinem Dings, dass diese Freundschaft oder diese Beziehung zwischen uns beiden nicht davon leben wird, dass du in meine Nähe kommst und dich so ein bisschen an mir orientierst und vielleicht dir was mitnehmen wirst von dem, was du bei mir sehen wirst. Ich werde einfach nur wieder von diesem ganzen Blödsinn vergiftet, den du dir den ganzen Tag da reinfährst mit deinen 5 Eseln, mit denen du den ganzen Tag Zeit verbringst. Und ich möchte damit nichts zu tun haben. Und ich sehe die Diskrepanz zwischen unseren Bewusstseinsleveln, auch wenn ihr diese Wörter aus meinem Mund nicht mehr hören könnt, die ist so enorm, dass es keine Heilung gibt. Wir werden nicht in die Nähe voneinander kommen. Da muss du musst entweder zu hoch springen oder ich muss zu tief in den Keller. Ich werde nicht in den Keller und ich weiß, dass du nicht die Fähigkeit hast, so hoch zu springen, um dahin zu kommen, wo wir uns vernünftig verstehen. Deswegen ist diese Relationship pure Zeitverschwendung.
Und das kann man auch klar und deutlich sagen. Ich finde sowas gar nicht schlimm. Ja? Manchen sagt man es nicht, weil die einen sehr, sehr nah sind. Ja? So, gibt es ja auch manchmal Familienmitglieder, mit denen man das gibt es ja auch. Also das ist bei mir zum Glück nicht so, aber es gibt manchmal sowas, da musst du halt anders damit umgehen. Aber in der Regel ist Selbstschutz eine sehr schöne Sache. Ja? Das Wichtigste ist, dass man es trotzdem noch gentleman-like macht. Ja? Weil das Problem ist, viele kann man Deswegen ist es sehr schwierig. Umso näher die dir sind, umso schwieriger wird es, denen das verständlich zu machen, ohne ihn zu verletzen. Die sind ja dann auch so festgefahren in ihren, alles ist scheiße, alle sind gegen mich, das ganze System, alles ist das. Und diesen Leuten, ich gönne euch, findet wieder den Weg zu eurem Glaube. Wenn du deinen Glaube gefunden hast, das hat mir immer, immer geholfen und glaube ich, wird immer mir helfen. Mhm. Wenn ich meinen Glaube wieder zurückfinde zu meinem Glauben, habe ich alles, was ich brauche.
Ich will das jetzt nicht zu sehr auf diese eine Sache reduzieren, aber das sagt für mich schon so unfassbar viel über jemanden aus. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Eigentlich nur dieses alle oder ich selbst. Das sagt eigentlich schon alles aus. Es gibt Menschen, die per se immer und einfach egal in welchem Alter, die kommen nicht weg von diesem, die anderen sind schuld, State of Mind. Und da sind wir alle mal gewesen. Niemand von uns ist mit der Reife und der Weisheit geboren. Aber es gibt Menschen, die irgendwann den Switch schaffen zu dieser ausgestreckte Zeigefinger, ob der jetzt angebracht ist oder nicht. Scheiß mal drauf. Scheiß auf die Frage, ist das rechtens oder unrechtens. Der bringt nichts. Der bringt nichts, weil du kannst das, was im Außen passiert, sowieso nicht kontrollieren. Du kannst dich kontrollieren. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, wenn du auf eine falsche Frau triffst beispielsweise, du lernst eine Frau kennen, die dein Leben okay, die dein Leben, du hast alles korrekt gemacht, du hast alles gut gemacht, du hast eigentlich alles richtig gemacht, du hast alles abgeliefert und dein Leben wird jetzt kannst du mit dem ausgestreckten Zeigefinger durch die Gegend laufen und sagen, boah, diese Frau, ist Beispiel jetzt Frau, ne? Das kannst du auch so viele andere Sachen auch anwenden, aber du kannst dann mit dem Zeigefinger rauslaufen und sagen, boah, diese Frau, stimmt ja irgendwo, du hast dich korrekt verhalten und es ist scheiße zurückgekommen, aber die Mentalität, diese hier, der bringt nichts, weißt du, was die richtige wäre? Was mache ich, dass ich jedes Mal solche Menschen anziehe in meinem Leben?
Dankeschön.
Ganz
sehr
einfach.
Sehr gut.
Das ist die Ansatz. Das ist die einzige Frage, die du in den Raum werfen kannst, wo die Antwort darauf dir was bringt. Die Antwort darauf bringt dir was. Du kannst aus der Antwort daraus was lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Aber dieses, guck mal, was sie mit mir gemacht hat. Okay, was bringt dir das jetzt, außer dass du daran verbitterst? Was kannst du daran ändern?
Ist mein Kopf. Immer selbst anfangen bei sich selbst. Wieso? Warum kommen die zu mir? Warum? Weil wir manchmal unsere Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Over-emotional. Lass mal manchmal dieses, du musst nicht alles machen und jedem deine Meinung gutmeinend sagen oder versuchen zu retten und für jeden ein Ohr zu haben. Mhm. Manchmal gibt es eine Phase, da bin ich nicht der Nette, Empathische. Da ist mir scheißegal, wer du bist und was mit dir ist. Das ist dann halt so. Und manchmal bin ich empathisch und emotional. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ich war eine ganze Zeit lang nur empathisch. Und dann habe ich mich immer sehr krass ausgenutzt gefühlt. Also wirklich, diese Deep Talks, die wir auch führen, die habe ich mit einigen Leuten geführt, über die ganzen Jahre so. Und ich werde auch nicht sagen, wer das ist, weil da sind Themen rausgekommen, du würdest nie denken, dass sowas die Menschen beschäftigt, so, weißt du? Und dann habe ich aber gemerkt, krass, in der Zeit, wo du gibst und gibst und gibst, die Leute gehen immer weiter ihren Weg und rise up mäßig. Und es geht nicht immer um Geld, sondern die gehen immer mehr in die Richtung, wo die zufriedener werden. So, und das ist ja dann erfolgreicher werden. Und bei dir bleibt so low ein bisschen. So, und dann denkst du dir, okay, eigentlich habe ich ja mehr Potenzial. Ich kann ja viel, viel mehr als
nur jetzt. Aber der auf Rise Up ist, der macht, ich will jetzt nicht einfach judgen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich würde sagen, der macht eine Sache grundsätzlich anders als wir. Und zwar, dass er wirklich gewisse Dinge, Menschen, Sachen einfach hinter sich lässt und straight up geht. Und wir sind so Leute, ich bin ja selber nicht frei davon, aber uns zieht es auch immer wieder an. Uns zieht es immer wieder zurück. Alter, ich war 7 Jahre in Berlin. Ich war durch. Ich war mit vielen Menschen, mit vielen Leben, mit vielen Sachen durch. Ich war fertig. Da war die Tür. Ich hätte nur noch rechts einmal abbiegen müssen und ich wäre über alle Berge. Nie wieder hätte jemand mich gesehen.
Yeah.
Und ich bin selber ins Auto gestiegen und habe gesagt, ich will nach Essen zurück.